Ja, vielen Dank, ihr beiden. Pfingsten, ein Tag, der die Welt verändert. Vielleicht ist es so gewesen, vielleicht war es ein bisschen anders. Ich lese einfach nochmal den Text aus der Apostelgeschichte. Und den Kontext haben wir gerade gehört. Jesus hat seinen Jüngern trainiert, 3 Jahre lang. Wir haben auch vor nicht so langer Zeit Ostern gefeiert, dann Himmelfahrt. Und nach Himmelfahrt sagt Jesus den Jüngern, passt auf, geht nach Jerusalem und betet, der Heilige Geist wird kommen. Und da setzt der Text an. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns die in seiner eigenen Sprache hört? Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Dann gab es die Predigt von dem lieben Petrus, die Pfingstpredigt, die lasse ich mal aus. Die ist sehr cool, aber heute nicht Thema. Aber wir schauen uns nochmal an, die Resultate von Pfingsten. Was passierte in der Stadt? Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten ihren Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sich täglich in Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Ich möchte für den Gottesdienst und die Predigt noch beten. Gott, ich möchte danken für Pfingsten, für die Erinnerung, wie die Gemeinde eigentlich begonnen hat. Mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und das ist unser Erbe, Gott. Das ist die Muttergemeinde von der Lukasgemeinde in Jerusalem. Und ich möchte beten, dass du uns hineinführst in diesen Text, in die Geschichte. Wir haben die ja oftmals gehört, aber ich glaube, dass da wertvolle Lektionen sind, die du uns aber weitergeben möchtest. Komm, Heiliger Geist, und sprich du heute zu uns. Amen. Ich habe mir eine Frage gestellt, und zwar, was können wir aus der ganzen Geschichte, aus der Situation lernen? Und wenn wir die Geschichte lesen, dann ist jetzt ziemlich bekannt, die Apostelgeschichte 2, das ist die Frage, wer ist denn eigentlich so der Mittelpunkt? Wer ist die wesentliche Person? Wir könnten nicht sagen, Petrus, also das war ja die Verwandlung, sage ich mal fast, predigt eine mächtige Predigt. Wir könnten auch sagen, Zentrum ist gleich eher, Mann, was passiert denn da hinterher? Das ist ja gigantisch. 3000 Leute irgendwie lernen Jesus kennen. Richtig gute Gemeinschaft, Freude, Herzlichkeit. Ist das nicht eigentlich das Zentrum von dem, was passiert an Pfingsten? Ich habe mir das angeschaut und dachte, eigentlich geht es Pfingsten um eine einzige Sache. Und das ist der Heilige Geist. Und das Wesentliche ist nicht Petrus, nicht die Pfingstpredigt. Es sind auch nicht die Zeichen und Wunder, die geschehen. Das sind alles Resultate, die schauen wir uns noch an. Was Wesentliche ist, dass der Heilige Geist kommt. Wie müssen wir uns das vorstellen? War das so ein Magical Moment? Kennen wir ja einen Film manchmal, ne? Also Petrus war da irgendwie, der Heilige Geist kommt und bam, verändert und zack, los geht er und predigt. Und ich würde mal sagen, jein. Auf der einen Seite, ja, es war ein Moment der Gnade Gottes, wo Gottes Geist bewegte. Aber auf der anderen Seite, schauen wir mal in die Bibel, gucken wir vorher an, Petrus und Jünger, wie waren die denn so drauf? Also als Jesus sie wirklich brauchte, kurz zum Tod, als sie gebetet haben, sind sie eingepennt. Petrus inklusive. Nicht ganz so glorreich. Wie war es denn mit Petrus im Vorhof, bevor Jesus gekreuzigt wurde? Abgehauen. Wo waren die anderen Jünger? Abgehauen. Also ich stelle fest, vor Pfingsten, ja, also so ganz glorreich waren die nicht unterwegs. Wie war es denn nach Pfingsten? Waren da alle Menschen verändert? Keine Probleme mehr. Wenn du mal richtig in die Bibel guckst, stellst du fest, da gab es keinen Magical Moment. Wenn du zum Beispiel den lieben Petrus anguckst, der hat ja vorher Menschenfurcht gehabt, und du wirst feststellen, der hat hinterher auch noch Menschenfurcht gehabt. Es gab einen Moment, als Petrus unterwegs war in den Gemeinden, wo sich Paulus mit ihm angelegt hat. Wisst ihr warum? Da gab es eine Diskussion über dürfende Christen, die Heiden waren, sich bekehrt haben, Gemeinschaft haben mit Judenchristen. Und eigentlich war klar, sie dürfen es. Aber in der Gemeinde gab es Stress. Und Petrus hat das gemerkt, oh, gibt Stress, Menschenfurcht gehabt und zieht sich zurück. Es gab keinen Magical Moment, wo Petrus komplett als Charakter verändert wurde und plötzlich der Supermann war. Jetzt fragt euch garantiert, was ist denn jetzt die gute Nachricht dabei? Die gute Nachricht ist, dass Gott dich und mich benutzen möchte. Es braucht keine geistlichen Supermänner, sondern ganz normal Menschen, die sagen, hier bin ich, ja, sende mich. Es gibt so ein paar Personen aus der Bibel, die ich mal zusammengeschrieben habe und auch übernommen habe. Und wir gucken uns mal an, wer wurde denn so von Gott benutzt? Und ich lese das mal einfach so nacheinander vor. Ein paar aus dem Alten Testament, durch die der Heilige Geist gewirkt hat, ein paar im Neuen Testament. Und da werdet ihr sehen, also, nobody's perfect. Noah war betrunken, Abraham war zu alt. Jakob war ein Lügner, Mose stotterte. Josef war ein Träumer, Gideon war ängstlich. Samson hatte langes Haar und war ein Frauenheld. Rahab war eine Prostituierte, Jeremia und Timotheus waren zu jung. David hatte eine Affäre, war ein Mörder. Elia hatte einen Burnout, Jona rannte vor Gott davon, Naomi war Witwe, Petrus verleugnete Christus, die Jünger schliefen beim Beten ein, Martha machte sich über alles Sorgen, Maria Magdalena hatte 7 Dämonen, die Samariterin war mehrfach geschieden und lebte in Ehebruch, Zachäus war zu klein, Thomas ein Zweifler, Paulus war zu religiös, Thomas hatte ein Geschwür und Lazarus war tot. Aber wisst ihr was? Ey, das gibt mir Hoffnung. Weil der Heilige Geist, der braucht keine perfekten Leute, sondern wirkt durch dich und mich. Und ich merke, in mir entspannt sich was. Weil ich merke, nicht ich bin der wesentliche Punkt. Wir leben in einer Welt, wo sich alles um uns dreht. Und beim Heiligen Geist geht es darum, der möchte dich erfüllen. Ey, du musst nicht performen. Sondern was du sagen musst, ist, Herr, hier bin ich. Führe mich, leite mich. Das ist eine total einfache Wahrheit. Ich sage euch, für mich ist es ein echter Kampf. Ich habe 2 Probleme. Und das eine Problem kommt eher so aus meinem christlichen Hintergrund. Ich sage mal, die vielleicht ältere Generation, die christlich aufgewachsen ist, die moderne. Und dann habe ich noch ein Problem, weil ich eine Zwischengeneration bin, von der Postmoderne, mehr der jüngeren Generation. Und es gibt ja Programme bei uns, die laufen im Hinterkopf. Also die hast du nicht richtig hier drin, aber hier hinten laufen die und spulen die ab. Und was wir eigentlich in der Apostelgeschichte lernen ist, du bist nicht so wichtig. Der Heilige Geist ist die Person, die durch dich durchbrechen möchte. Okay, wie läuft es bei mir ab? Also der Heilige Geist kann wirklich durchbrechen in meinem Leben oder durch mich wirken, wenn ich Bibel gelesen habe, wenn ich alle meine geistlichen Übungen gemacht habe, dann denke ich, ja, heute ist ein Tag, wo Gott wirklich was tun kann. Irgendwie läuft da so ein Programm. Und wenn ich so einen Tag habe, wo irgendwie nichts hinkriege, ne? Das hat sich schon verändert, das ist positiv, ich übertreibe mal schwarz-weiß. Aber tendenziell ist dann so, ja, vielleicht bin ich nicht ganz so mutig, strecke mich nicht ganz so aus. Und das Fatale ist, um wen drehe ich mich in dem Moment, wenn ich sage, ich muss doch erst diese richtigen Sachen gemacht haben, damit Gott wirken kann. Ich drehe mich um mich selbst. Ich bin Mittelpunkt der Erde, nicht Gott. Gott sieht dich und sagt, ey, du bist genau eine richtige Person. Hans Martin. Hey, du bist die richtige Person. Gestern keine schlechte Zeit gemacht. Ich weiß es nicht. Ich bin zutiefst überzeugt, dass wir geistliche Übungen machen sollen. Versteht mir nicht falsch, aber das ist heute nicht Teil meiner Predigt. Sondern, dass wir einfach wissen, Gott möchte jeden Tag durch mich wirken. Und ich bin eher wie ein Kanal, wo Gott durchfließen möchte. Okay, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der mir im Hintergrund läuft als Programm ist, der Heilige Geist kann wirklich so tief durch mich wirken, wenn ich mich gut fühle. Also wenn ich gut drauf bin. Letzte Woche, Anfang der Woche, Sonnenschein morgens. Wie geht's euch, wenn ihr morgens aufsteht und es ist Sonnenschein? Wem geht's gut? Ja, ne? Das ist doch, man merkt irgendwie, ja, es geht einem gut, hast vielleicht noch ein gutes Gespräch mit einer Frau und einer WG. Geht's dir noch besser? Hey, ja, heute ist ein guter Tag. Ey, Gott ist da. Einen Augenblick. Um wen drehst du dich denn da? Ey, du drehst dich um dich selbst. Du bist doch nicht wesentlich dafür, dass Gott wirkt. Sondern der Heilige Geist ist wesentlich, dass er durch dich wirken kann. Und als ich das vorbereitet habe, das Thema, hat mich das nochmal ergriffen und ich gemerkt habe, Mann, es geht nicht um mich. Und für mich ist das so befreiend. Ey, es geht nicht um Werke, es geht um Gottes Gnade. Und ich glaube, wenn wir als Gemeinde Veränderung erleben wollen, dann geht es darum, dass wir jeden Tag sagen, hier bin ich Herr, sende mich. Und wenn du keinen guten Start hattest, ey, kannst du gleich Gott sagen. Aber der Heilige Geist ist der gleiche. Ob es dir gut geht oder ob es dir nicht so gut geht. Und ich verrate dir noch ein Geheimnis aus meinem Leben. Wenn ich warten würde, dass ich alle meine geistlichen Übungen gemacht habe und ich gut drauf bin und dann sagen würde, das ist ein Tag, wo Gott mächtig wirken kann. Ey, ich weiß gar nicht, wie viele Tage da übrig bleiben, wo ich alles schaffe und gut drauf bin. Ey, Gott möchte jeden Tag durch dich wirken. 2. Korinther 3, 6 bis 7. Dieser aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, das Freiheit. Und ich habe einen Traum. Und ich habe einen Traum als Lukas gemeint, dass wir zur Uni gehen, zur Arbeit gehen, in der Familie sind. Und wir merken, Gottes Geist wirkt durch uns. Und nicht, weil wir Superhelden sind, sondern weil wir wissen, Gott wirkt durch mich mit meinen Ecken und Kanten, Schwächen und Stärken. Ich war gestern in dem Restaurant mit einem alten Freund. Ich habe den über 10 Jahre nicht gesehen. Und ich habe ein kleines Problem, habe ich in den letzten Wochen gemerkt, dank Hilfe eines Freundes. Ich habe richtig gut diskutieren gelernt. Ich habe schlecht in meiner Familie gelernt, Fragen zu stellen. Ey, da sehe ich einen Freund 10 Jahre nicht. Wir kommen an so ein Thema, wo ich anfange zu diskutieren. Im Nachhinein dachte ich, oh Klaus, wie blöd war das denn? Sehe den 10 Jahre nicht und ich fange an zu diskutieren über ein blödes Thema, statt mal Fragen zu stellen, was er darüber denkt. Ey, das bin ich. Und ich arbeite dran, aber trotzdem hat Gott sich entschieden, durch Menschen zu wirken. Und mein Traum ist, dass du das erlebst, da wo du bist und jeden Morgen sagst, hier bin ich, Herr, sende mich. Peter Strauch, ein Pastor von den FEG-Gemeinden, hat gesagt, die entscheidende Frage für einen Christen lautet also nicht, habe ich den Heiligen Geist, sondern hat der Heilige Geist mich? Also hat der Heilige Geist dich, sagst du jeden Tag neu, hier bin ich. Und ich glaube zutiefst, dass wir mehr mit Gott und mit dem Heiligen Geist erleben dürfen, sollen und auch wollen. Und da bin ich gespannt. Und wenn wir hier viele leere Stühle sehen, wie füllen sich die? Na, indem wir mit Gott leben. Und dass Menschen Christus in uns sehen. Wie geht das? Indem du in der Uni sagst, Heiliger Geist, hier bin ich. Und dann kannst du dem nachgehen, was Gott tut oder dir sagt. Okay, zweiter Punkt. Wir können auch was von den Jüngern lernen. Weil die Jünger, die sind schon faszinierend. Ich habe ja eben geschildert, wie sie so durchgegangen sind, da so ein bisschen Rollercoaster-Ride. Und dann kommt Himmelfahrt und Jesus sagt, geht nach Jerusalem und wartet. Und wenn du die Geschichte kennst, dann weißt du, nach dem Tod war es nicht so erfolgreich. Die sind nach Galiläa erstmal, also ganz woanders hin. Aber diesmal wissen sie, ey, es ist gut, Gottes Wege zu gehen. Also sie sind gehorsam. Sie gehen nach Jerusalem. Sie fangen an zu beten. Pfingsten kam wahrscheinlich nicht am ersten Tag. Also sie laufen zu Gott. Dann warten sie. Und es ist jetzt nicht genau, wir wissen nicht in wie vielen Tagen, aber bestimmt mehrere Tage haben sie gewartet. Ich denke, sie sind zur Ruhe gekommen, sind stille geworden. Und irgendwie haben sie vertraut, dass Gott irgendwie durchkommt. Sie haben Gottes Güte vertraut. Mit meinen Worten ausgedrückt, die Jünger, die waren aktiv, sie waren nicht passiv. Was ich manchmal empfinde bei uns in der heutigen Zeit ist, wir leben ein passives Christsein. Ja, es ist Gottes Gnade, er möchte ich uns wirken. Aber das heißt nicht, dass ich mich gechillt zurücklehne und sage, okay, schauen wir mal, was passiert. Der Heilige ist ja da, hier bin ich und bin entspannt auf der Couch. Also da ist ein Teil Wahrheit drin, aber ein Teil ist total falsch. Weil Christ dann immer aktiv ist, der Heilige Geist, der möchte mit dir in den Tag gehen. Und wenn du wartest, bis der Heilige Geist dir ins Ohr flüstert, bete für die Person, die ist krank. Da kannst du vielleicht dein ganzes Leben warten, weil der Heilige Geist Impulse gibt. Und das bedeutet, dass du Risiken eingehst. Und wenn du Impuls hast, bete für den Arbeitskollegen, dann gibt es nur eine Sache, das auszuprobieren. Du fragst den Arbeitskollegen, hey, kann ich für dich beten? Und auch für mich als Pastor ist manchmal nicht einfach. Wenn ich zum Nachbar gehe, ich habe einen Nachbar, der ist ein bisschen älter, haben wir guten Kontakt, zu Geburtstag, weiß ich ihm als Pastor, gute Gelegenheit zu beten. Aber ich will auch nicht so aufdringlich sein. Und ich merke es immer wieder raus für mich zu sagen, ich kann hier noch für dich beten. Und neulich war er krank und dann habe ich gesagt, kann ich für dich beten. Und selbst für mich ist nicht so, dass automatisch ich so, yeah, sondern da gibt es auch eine Überwindung für mich, diesen Impuls nachzugehen und sagen, darf ich für dich beten? Und natürlich bin ich Pastor, das heißt, ich habe einen Vorteil, aber ich glaube, egal, ob du Wirtschaft bist, ob du Student bist, dass wir den Impulsen Gottes folgen dürfen und sollen. Das haben die Jünger gemacht, sie sind dem nachgegangen. Wir können auch sagen, die Jünger haben gelernt, bei Gott aufzutanken. Also sie wussten, wo der richtige Ort war. Und ich habe was mitgebracht, ist ein bisschen klein, aber es ist die perfekte Illustration, fand ich. Ich habe hier ein Auto, kleine Fernbedienung, nennt sich Mini-Auto. Ich habe noch ein größeres für euch, damit ihr es seht zumindest. Also du bist das Auto, relativ einfach. Und das Auto ist unterwegs in Berlin. Oh, genau. Genau, das Tolle bei diesem Modell ist, zur Anschauung, es fährt nur ungefähr 3-4 Minuten. Dann ist die Batterie leer. Die Jünger, nach einigen Tagen, Petrus war im Gefängnis, haben die gemerkt, Batterie leer. Und was haben sie gemacht? Das gleiche Ding wieder. Sie haben gewartet, sie haben gebetet, der Heilige Geist kam. Also der Heilige Geist kommt nicht einmal, wenn du dich bekehrst, das war's, sondern du bist, ich habe ja Hans Martin, das ist super, den kenne ich, den kann ich benutzen, Hans Martin, du bist ein Elektrosmart. Ja? Und diese Anschauung hat mir wirklich geholfen und mich überführt. Hans Martin, wenn dein Elektrosmart leer gefahren ist, was machst du? Nichts sagen. Rhetorische Frage. Was du nicht machst, ist, du wäschst dein Auto, ist doch klar, oder? Wäsch dein Auto erstmal, sieht es besser aus. Dann setzt du dich rein, Radio an, noch ein bisschen Musik hören, vielleicht noch ein bisschen Reststrom da. Oder aber, kannst du ja auch machen, du schiebst dein Smart, ist ja nicht so schwer, ne? Bei diesem Beispiel ist es so logisch für uns, ne? Also, Klaus, wenn du deinen Smart schiebst, den ich nicht habe, den Elektrosmart, dann bist du wirklich blöd. Ne? Also jeder weiß inzwischen, es gibt diese Elektro-Tankstellen und wenn jemand einen Smart da eben schiebt, dann weiß man, entweder hat der es total verpennt zu tanken oder ist ein bisschen verwirrt, gibt es in Berlin ja auch und der schiebt halt einen Smart durch die Gegend. Ich liebe dieses Beispiel, weil es so klar macht, wenn du leer bist, ne, und Gott brauchst, dann hilft es dir nicht, dein Auto zu waschen. Sondern es gibt nur einen Ort, wo du geistlich auftanken kannst, das ist bei Gott. Und die Gäste, die vielleicht hier sind, mich nicht kennen, mir geht es nicht darum, ich mag Fußball, ich mag Champions League, mir geht es gar nicht darum, irgendwas schlecht zu machen. Was ich nur empfinde, ist in der Freizeitgesellschaft, nehmen wir mich als Beispiel. Ich habe einen harten Tag und ich merke eigentlich, es wäre gut, irgendwie ein bisschen aufzutanken. Wenn Champions League ist, wird er nicht so oft übertragen, ich habe keinen Sky oder sowas, ist die Tendenz, dass ich sagen würde, ach, ich gucke lieber Champions League an. Und das ist ja auch nicht schlecht. Und ich kann auch relaxen. Aber Gott hat einen Teil in dir hineingelegt, der kann nicht durch Champions League aufgefüllt werden. Auch bei mir nicht. Und dann ist meine Entscheidung zu sagen, hey, erste Halbzeit nutze ich und bete das Kantorfeld, um einfach bei Gott aufzutanken. Und dann zweite Halbzeit genieße ich mit voller Kraft und dem Heiligen Geist und bin für meine Familie vielleicht wesentlich ausgeglichener. Ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen für uns als westliche Christenheit. Ey, wir haben alles. Wir können klettern gehen, Kanu fahren gehen, ins Kino gehen und keine Ahnung was alles. Und das ist alles an sich gut. Das ist nichts, wo ich sage, ist schlecht. Die Sache ist nur, wenn du geistlich leer bist, dann wird das alles dich nicht füllen. Und ich merke, für mich ist auch ein Kampf. Wirklich. Geht nur bedingt jetzt hier. Mich aufzutanken. Aber wenn wir als Lukas-Gemeinde sehen wollen, dass Gott die Plätze erfüllt, wird das nicht durch eure und meine Begabung gehen. Also wer mich kennt, weiß, ich kann richtig gut Begabung bei Leuten sehen. Und ich denke, wenn ich hier gucke, mega begabt. Für das, was Gott mit uns vorhat, absolut unzureichend. Einfach mal ehrlich sein. Das geht gar nicht. Aber die gute Nachricht von Pfingsten ist, der Heilige Geist ist da und der will durchbrechen in unserem Leben. Und dadurch verändern sich Dinge. Petrus hat Dinge erlebt, weil der Heilige Geist anfing, durch ihn zu wirken. Epheser 5, Vers 18. Ich mag den Vers total, obwohl ich bin jetzt nicht so der Alkoholiker oder so, aber egal. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ist das nicht ein cooler Vers? Du sollst dich vom Geist Gottes erfüllen lassen. Das ist eine direkte Aufforderung. Das kannst du nicht passiv. Ne? Ich sitze irgendwie, esse ein paar Chips. Ja, ich lasse mich jetzt vom Geist Gottes erfüllen. So. Ne? Und ich glaube, das müssen wir, das muss ich neu lernen. Andrew Murray sagt, das ist ein Mann Gottes, die eine Sache, die die Gemeinde braucht, die eine Sache, nach der Menschen sich vor allem anderen und über allem ausstrecken sollten, gemeinsam und von ganzem Herzen, ist, mit dem Geist Gottes erfüllt zu werden. Ey, das ist eine unserer Aufgaben als Christen. Und das kann ich als Pastor nicht machen, das kann deine Frau nicht machen, das kann dein WG-Kollege nicht machen, das ist dein Job vor dem Herrn. Paul Vautier ist ein katholischer Priester, schreibt, schön wäre es, wenn wir uns dem Heiligen Geist nicht nur ab und zu gleichsam nach Bedarf und Laune wünschten, sondern wenn er in uns ein unwiderstehlicher Geist wäre, eine innere Kraft, die uns innerlich zum Guten und Richtigen treibt, allen äußerlichen Widerständen zum Trotz. Also womit lässt du dich füllen? Und ich weiß nicht, wie deine Art ist, mit dem Heiligen Geist in Kontakt zu kommen. Wir sind auch unterschiedlich. Für manche wird es sein, richtig in die Bibel zu gehen. Für andere wird es sein, Kanu zu fahren, aber nicht nur Kanu zu fahren, sondern sagen, Herr, hier bin ich, in der Natur. Kannst du mir begegnen? Ich brauche dich, Heiliger Geist. Und warum soll der Heilige Geist nicht beim Kanufahren dich erfüllen? Ich glaube, das widerspricht sich auch gar nicht immer. Beim Fahrradfahren, wenn du ein Sportler bist oder joggst, du kannst einfach nur halt deine Runde drehen oder kannst sagen, Herr, hier bin ich. Ich bin echt müde und ausgepowert. Während ich jogge, komm, erfüll mich einfach. Red zu mir. Ja, natürlich kann Gott beim Joggen zu dir reden. Gab schon mal einen Jogger in der Bibel, zu dem Gott geredet hat. Ist sogar ziemlich weit gejoggt. Ich glaube, das ist eine Sache, der wir wirklich nachgehen müssen. Wie kommst du mit Gott in Kontakt? Und da musst du rein investieren. Und ich weiß, dass Fernsehen und Computer unserer Generation ein Riesending ist. Und ich würde vorschlagen, lass uns doch ein bisschen da abknapsen und einfach da rein investieren. Okay, letzter Punkt, geht ein bisschen schneller. Was wir sehen können bei den Jüngern, dass der Heilige Geist gut ist und wir ihm vertrauen können. Das ist total grundlegend wieder. Erstaunlicherweise stelle ich aber fest, dass immer wieder Leute genau diesen Punkt hinterfragen. Ist der Heilige Geist wirklich gut? Vater, klar, irgendwie Jesus haben wir sogar da 4 Kapitel in der Bibel, über den wir es lesen können, aber Heiliger Geist, wenn du nach Afrika gehst oder so, die können viel mehr mit Geistern anfangen, weil die an die unsichtbare Welt also viel stärker irgendwie glauben. Für uns ist so Geist, ja, was ist ein Geist? Ey, das ist ein guter Geist. Lass uns mal angucken, was da passiert. Kraft, es kommt Mut, Jesus zu bekennen. Es kommt eine Liebe. Die Gemeinschaft fängt an zu wachsen. Also die sind bekannt für gute Gemeinschaften in Jerusalem. Wäre das nicht cool, wenn wir als Lukas-Gemeinde bekannt werden für unseren Mut und dass unsere Kleingruppen eine Hammergemeinschaft leben? Da kommen Leute rein und sagen, das habe ich und ihr lebt. Also wie ihr Gemeinschaft lebt, kenne ich gar nicht. Ihr seid ehrlich, ihr betet füreinander. Ich glaube, dass das der Heilige Geist möchte. Und das ist gar nicht, manchmal gar nichts Abstraktes. Ich sehe Besonnenheit. Da werden weise Entscheidungen getroffen. Überleg mal, bei uns 3000 bekehren sich. Ja, 2 Gottesdienste? 7 Gottesdienste plus irgendwie. Oder wir finden eine andere Lösung. Aber ich finde ganz schön stark, die waren irgendwie besonnen. Der Gottesgeist hat ihnen geholfen. Sie haben sich täglich zu Hause getroffen, im Tempel getroffen. Irgendwie war war der Geist da. Und das lesen wir auch in 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ey, das ist gut. Wir lesen Freude, aufrichtige Herzlichkeit. Ey, wenn Leute in die Lukas-Gemeinde kommen, die uns nicht kennen, oder bei Riptide Impuls oder irgendwo, die sollen eine Freude sehen. Heilung. Wir merken, Gott wirkt auf wundersame Art und Weise. Ich habe mich da gefreut, ich habe von Waltraud gehört, die hat irgendwie vorletzte Woche Zeugnisse gegeben, sie ist zum Heilungsgebet gegangen, hinterm Flur, hatte irgendwie die ganze Woche Kopfschmerzen, hat gebetet, die Kopfschmerzen waren weg. Ey, das ist cool und das sehen wir in der Apostelgeschichte und das sollen wir auch erleben. Und selbst wenn du immer wieder betest, es nicht erlebst, ich will deshalb nicht aufhören, sondern ich will dem nachgehen und mehr lernen, für Kranke zu beten. Wir sehen Bekehrung, Menschen finden Jesus. Alter Schwede, will das jemand? Also ich will das auf jeden Fall. Ey, dann brauchen wir den Heiligen Geist. Aus eigener Kraft wird das nicht funktionieren. Ich kann auch das anders formulieren, sagen, der Heilige Geist gibt den Jüngern alles, was sie brauchen, um im Alltag zu bestehen. Von daher, kommen wir zum Schluss. Die gute Nachricht ist, Gott möchte dich gebrauchen, wie du bist. Die Herausforderung ist aber, aktiv zu werden, bei Gott aufzutanken. Und nicht einfach nur die Umstände über dein Leben entscheiden zu lassen. Und die Ermutigung ist, Gott möchte dir durch den Heiligen Geist alles geben, was du brauchst. Und wir wollen das jetzt gleich praktisch anwenden. Vorher gibt es für alle WG-Teilnehmer und Familien noch eine Aufgabe. Ich sehe ja manche Familien hier und auch manche, irgendwie die WGs irgendwie zusammenleben. Und zwar habe ich festgestellt, bei der letzten Kinderfreizeit wieder mal, in meiner Familiengruppe, so eine Kleingruppe, dass die Kids teilweise gar nicht wissen, was sie mit Gott erlebt. Also wir hatten da über den Heiligen Geist auch gesprochen und zum Beispiel die Gabe des Zungenredens, die hier im Pfingstfest passiert ist. Und da habe ich die Kids gefragt, wer von euren Eltern hat denn diese Gabe? Gucken sie mich alle an. Habe ich so erklärt, ja, mein Papa brabbelt manchmal so. Hat er dem erzählt, wie er es bekommen hat? Nee. Also ich habe festgestellt, scheinbar ist das nicht so alltäglich, dass wir über solche Sachen reden, was ich schade finde. Und ich möchte euch ermutigen, wir haben jetzt 2 freie Tage, ob ihr WG seid oder Familie seid, nehmt euch mal Zeit und tauscht aus, was habt ihr mit dem Heiligen Geist erlebt. Das kann ja total unterschiedlich aussehen, was Kleines, was Großes. Als wir anfangen, die Feiertage zu nutzen, von denen zu berichten, was wir mit Gott erlebt haben. Ey, da gibt es coole Sachen, sage ich euch. Richtig gute Sachen. Okay, das ist eine kleine Hausaufgabe. Gilt hier auch für alle Ehepaare. Also müsst halt 2 sein, ne? Alleine ist ein bisschen schwierig. Okay, jetzt kommen wir zur Anwendung. Und es ist cool, im zweiten Gottesdienst wir ein bisschen kleiner. Kommt immer nach vorne als Band. Jesus hat gesagt, es ist besser, dass der Heilige Geist da ist, als dass er hier wäre. Das glaubt ihr alle und ihr glaubt es alle auch nicht. Ich erkläre euch, warum. Wenn Jesus jetzt reinkommen würde, würdet ihr sofort gerade sitzen. Ihr wärt unter Strom. Jesus ist da. Fahr mal auf. Jesus ist da, ne? Okay, aber dieser Jesus sagt, ey, es ist besser, dass der Heilige Geist da ist, als dass Jesus hier ist. Kann ich auch manchmal schwer nachvollziehen, ist aber so. Von daher, wir wollen eine Zeit haben, wo wir einfach Raum geben, dass du Gott begegnest. Wir werden jetzt kein Gebet hier vorne anbieten, weil ich glaube einfach, dass der Heilige Geist da ist, wo du bist. Und ich muss nicht jetzt für dich beten und die Hand auflegen. Aber wenn ich einen zweiten Schritt erinnerst, was du tun musst, ist sagen, hier bin ich, Gott. Ich möchte mich zu dir aufmachen, mein Herz öffnen. Heiliger Geist, sprich zu mir. Heiliger Geist, komm, erfüll mich neu. Erzähl ihm, wie es denn geht. Und dann glaube ich zutiefst, dass Gott dir begegnet. Wir haben vorher gebetet und 2 Eindrücke. Der eine Eindruck war, dass es hier einen jungen Mann gibt, der entweder im ersten oder zweiten Gottesdienst war, ist ein bisschen komplizierter, der reingekommen ist mit wenig Hoffnung. Irgendwie ist in deinem Leben was passiert und da ist fast keine Hoffnung mehr. Und dass Gott dich ermutigen möchte und sagen möchte, er möchte in dein Leben reinkommen, möchte dir Hoffnung geben. Das heißt, wenn du hier reingekommen bist und irgendwie unter 30 bist und hast keine Hoffnung oder wenig Hoffnung, dann glaube ich, dass Gott in den wenigen Minuten dir begegnen möchte. Und das Zweite war, aber es einfach ein paar hier sind, die, das ist jetzt relativ allgemein, aber so eine Wüstenzeit haben, wo wirklich in deinem Leben geistlich echt wenig passiert ist. Und dass Gott dir sagen möchte, er möchte neu in dein Leben hineinkommen. Er möchte, dass es in der Wüste regnet. Und ihr dürft diesmal gleich spielen. Und ich bete. Und vielleicht könnt ihr einfach, also geht in eine Position, wo ihr einfach bequem Gott begegnen könnt. Wenn das für dich sitzen ist, ist super. Wenn es stehen ist, von mir aus kannst du dich auch hinknien. Bin ich ganz entspannt. Mach einfach mal die Augen zu. Wenn du die Freiheit hast, heb einfach so ein bisschen die Hand. Also öffne deine Hände einfach und sagen, ich bin bereit zu empfangen. Und Heiliger Geist, du bist in diesem Moment hier. Und wenn du das sagst, dass es besser ist, dass der Heilige Geist mit uns ist, als du als Person, dann ist das die Wahrheit. Ob ich das jetzt fühle oder nicht, du bist da. Und Heiliger Geist, wir wollen jetzt beten, dass du hineinkommst und dass du Herzen berührst. Ich glaube, der Heilige Geist wird jetzt durch die Reihen gehen und ganz souverän, so wie er ist, er wird dich berühren. Wenn du anfangen musst zu weinen, dann zieh dich nicht, fang an zu weinen. Wenn du merkst, Gott gibt dir eine Freude und du fängst an zu lachen, dann darfst du auch gerne lachen. Vielleicht wirst du auch nur einen Frieden empfinden. Ich spüre oftmals einen Frieden, der mein Herz einzieht, wenn ich mich nach Gott ausstrecke. Vielleicht will Gott auch mit dir reden, das habe ich öfters, dass Gott mir ein Bild gibt, einen Bibelvers. Also wie du Gott begegnest, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, er ist da und er möchte dir begegnen. Und Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein, dass du einfach hineinkommst. Gott, ich möchte das freisetzen, dass deine Stimme einfach neu zu hören ist. Ich möchte beten, dass deine Hoffnung in diesem Moment reinkommt in Situationen, die hoffnungslos erscheinen. Gott, ich möchte beten für deinen Frieden, der einfach Unruhe wegnimmt. Für deine Kraft und für deine Erfrischung, wo Trockenheit ist. Und eine Freude, wo es irgendwie eher traurig und depressiv zu gehen. Komm, Heiliger Geist. Und du darfst jetzt mitsingen in der Anbetung, aber du musst das gar nicht. Das Wichtigste ist in der nächsten Zeit, dass du einfach dein Herz öffnest.